Liebe Online-Gemeinde und liebe Gäste, ich begrüße euch an diesem sonnigen Sonntagmorgen ganz herzlich im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes sind wir hier. So haben wir eben gesungen und so feiern wir unseren Gottesdienst, auch wenn wir nur durchs Internet miteinander verbunden sein können. Ich begrüße euch auch im neu gedrehten Saal. Ihr seht, wir sind etwas vorangekommen und ich denke, man kann ahnen, dass etwas Schönes aus unserem Umbau werden wird. Doch noch viele Ecken und Winkel müssen in den nächsten Monaten bearbeitet werden. Zu einem ganz speziellen Winkel möchte ich euch heute Morgen mitnehmen. Ihr Lieben, was ist ein Herrgottswinkel? Nun, einige von euch werden sicher wissen, in der Tradition der fromm geprägten ländlichen Gegenden ist in der guten Stube des Hofes eine Ecke reserviert für ein Kreuz mit dem daran hängenden Jesus. Und das sehen wir auch auf unserem Bild, das wir hier hinten sehen. Das Bild stammt vom Schwarzwälder Tonishof und neben Wetterstation und Kuckucksuhr seht ihr die Figur des Gekreuzigten im sogenannten Herrgottswinkel. Was will ich uns heute Morgen damit sagen? Sicherlich nicht, dass dies verpflichtend wäre für ein christliches Haus, aber dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, unter welchen Umständen wer, wann, wie lange dort hing. Was war danach? Was bleibt bis heute? Nun, wir wissen historisch, Jesus hing dort am Kreuz am Karfreitag, also am Tag vor dem Sabbat, unschuldig gestorben. Er hing dort mit dornengekröntem Haupt. Er hing dort angenagelt und gefesselt. Und die Fesseln, die sollten die Marter lange hinauszögern. Er hing dort, bis sein Tod eingetreten war. Dann wurden seine Kleider zerteilt unter den Soldaten. Um den Umhang Jesu wurde gewürfelt, weil er war hergestellt in einer ganz speziellen Webart und dies machte ihn für die Soldaten so kostbar. Dann kam der Leichnam Jesu ins Grab und seit Ostern wissen wir, am dritten Tag ist Jesus wieder auferstanden. Als Klassikfan habe ich über Ostern auch wieder Teile der Johannespassion von Johann Sebastian Bach angehört. Und gerade die Szene, wo die Soldaten um das Gewand Jesu würfeln, diese Szene hat Bach ganz fantastisch umgesetzt. Man hört in diesen drängenden Achteln quasi den Würfel im Becher laufen. Hört mal bei YouTube rein, wenn ihr Lust dazu habt. Der Chorsatz hierzu heißt: Lasset uns den Rock, lasset uns den nicht zerteilen. Szenenwechsel. Dieser Sommer 2020 wird ein ruhiger Sommer. Bedingt durch das Coronavirus. Abgesagte Festivals, abgesagte Feste, abgesagte Märkte. Wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich im Sommer gern auf Märkte gehe, auf Flohmärkte. Dies wird mir dieses Jahr fehlen. Diese Atmosphäre des lockeren Verhandelns, Begegnens mit Gastronomiemeile, mit meist alten Raritäten. Nun, diesen Sommer durch Corona leider nicht. Aber es war vor 5 Jahren im Sommer in Frankreich. Wir waren auf einem der schönsten Bauernflohmärkte abgehalten, auf einer sehr großen Stoppelwiese. Beim ziellosen Schlendern blieb ich an einem Stand hängen, wo Bauersfrauen allerlei Hofutensilien verkauften. Stühle, alte, gedrechselte Eichestühle, für die werten Besucher 3 Euro pro Stück oder alle für 10 Euro? No merci, das Auto ist zu klein. Aber vielleicht doch die schöne alte Sense, der gut erhaltene Dreschflegel, die alte Harmonika. Ah oui, die Harmonika, die würde noch ins Auto passen. Aber was liegt da im tiefen Gras neben der Harmonika? Im Gras neben der Harmonika lag diese eiserne Jesusfigur. Aus dem Herrgottswinkel des aufgegebenen und aufgelösten Hofes. Und schaut, ist es nach Ostern dieser gekreuzigte Jesus, der mich tröstet? Ja und auch wieder nein. Ja, weil ich um Karfreitag weiß, um Jesus Sterben für mich. Aber auch nein, weil der Weg weitergeht. Was mich wirklich tröstet, ist der auferstandene und der erhöhte Jesus. Der, der mir zurzeit in der Herrlichkeit des Vaters meine Wohnung für meine Ewigkeit baut. Was blieb am Kreuz? Am Kreuz blieb Dornenkrone, Fesseln und das Gewand. Aber dann ging der Weg weiter. Unaufhaltsames Evangelium, weltweite Kirche, Gnadenzeit und Perspektive. Perspektive auf Leben jenseits von Festivals, jenseits von Flohmärkten, Leben jenseits von Corona und allen anderen Bedrohungen, Leben bei ihm. Davon lasst uns singen in unserer Lobpreiszeit. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Nach Meeresbrausen und Corona-Sausen leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht. Freude, die Fülle und selige Stille wird mich erwarten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gerichtet.
An Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haut und Glieder, die lagen da nieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Mein Auge schaut, was Gott gebaut, zu seinen Ehren und um zu lehren, Möwen sei mächtig und groß, und wo die Frommen dann sollen kommen, wenn sie mit Frieden vom Himmel geschieden aus dieser Erde vergänglichen Schoß. Sausen leuchtet der Sonne gewünschtes Gesicht, Freude, die Fülle und selige Stille wird mich erwarten im himmlischen Garten, dahin sind meine Gedanken bewegt. Zeig mir deine Wunde, nicht nur deinen Glanz. So sind wir verbunden, so seh ich dich ganz. Bring mir deine Scherbe, nimm sie in Kauf, ich füg sie zusammen, füll die Risse auf, zerbrochen und wunderschön, ich kann schon das Ganze sehen. Zerbrochen und wunderschön, schäme dich nicht, du darfst aufrecht vor mir stehen. zeig mir deine Narben, die zu dir gehören, auch die dunklen Farben machen dein Bild schön. Bring mir deine Tiefe, glaub mir, ich wage, Wasserschmerz geboren, mache ich zu Gott, zerbrochen und wunderschön. Schon das Ganze sehen, zerbrochen und wunderschön, schäme dich nie. Du darfst auch, wenn ich vor mir zerbrochen und wunderschön, ich kann schon das Ganze sehen. Zerbrochen und wunderschön, schäme dich nicht, du darfst aufrecht vor mir stehen.
Zerbrochen und wunderschön, ich kann schon das Ganze sehen.
Herr Jesus, ich darf dir meine Wunden zeigen, denn du machst mein Bild schön. Danke, dass du den Weg gegangen bist, ans Kreuz und noch weiter. Danke, dass du zusammenfügst, wo Risse sind, dass du Zerbrochenes heil machst und dass ich aufrecht vor dir stehen darf. Hab Dank dafür, Vater. Amen.
Jesus, auch ich möchte dir danken. Danke, dass du meine lebendige Hoffnung bist. Jesus, dass du meine Zuversicht bist. Herr, danke, dass du diesen Weg gegangen bist, bis zum Schluss am Kreuz. Und Herr, danke, dass es dort nicht aufgehört hat. Danke für deinen Gehorsam. Und danke, Herr, für deine Liebe für uns und für die Welt. Danke für die Hilfe. Und Herr, danke für die Perspektiven, die du uns gibst. Danke dafür. Amen.
Amen. Dreieiniger Gott, du bist unbeschreiblich schön, zu großartig, um es in Worten überhaupt fassen zu können, zu wunderbar, um es zu begreifen. Nichts, was hier gesehen oder gehört wurde, ist wie du. Wer kann deine unendliche Weisheit erfassen, wer die Tiefe deiner Liebe ergründen? Wir sehen ans Kreuz und wir können nur staunen. Wir blicken auf den Auferstehungstag und können nur jubeln. Herr, du hast den Tod besiegt und in dir haben wir einen unglaublichen Sieg errungen. Du hast den Sieg errungen und in dir sind wir erlöst in dieser Zeit und in alle Ewigkeit. Und durch dich haben wir auch Hoffnung, die jenseits der Todesgrenze reicht. Wir wissen, egal was in dieser Welt und in diesem Leben passiert, unsere Zukunft ist sicher. Wir haben Zukunft, weil wir dich haben. Und wir beten dich an, wir möchten dir unseren Lob und unser Preis bringen. heiliger Gott, Erlöser Gott, Schöpfer Gott, dem aller Lobpreis gebührt. In Ehrfurcht stehen wir vor dir. Amen.
Du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte. Du bist unser Gott und König. Du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns. Deine Güte wird ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Wir erheben deinen Namen, Herr, dieser in Herrlichkeit, deine Güte wird ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und
es gibt nur einen Gott, der die Erde schuf, weil er Vater ist und die Menschen liebt. Es gab nur einen Mann, der den Tod bezwang, Gott und Mensch zugleich, wie
in ihm sind wir rein. Es ist wahr, wir bezeugen, es ist wahr. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob, mehr als je zuvor singen wir ihm zu, dass wir an ihn glauben. Er gab uns seinen Geist, der zum Vater zeigt, immer bei uns ist und zur Umkehr führt. Vater, Sohn und Geist, und doch sind sie eins, heute noch sehen wir, Wunder existiert. Ja, wir glauben, es ist wahr. Zeugen, es ist wahr. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob, mehr als je zuvor singen wir ihm zu, dass wir an ihn glauben. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob, es ist an der Zeit, Salz und Licht zu sein, weil wir an ihn glauben.
Wir glauben,
es ist wahr. Wir bezeugen, es ist wahr. Ja, wir glauben, es ist wahr. Wir bezeugen, es ist wahr. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob, mehr als je zuvor singen wir ihm zu, dass wir an ihn glauben. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob, es ist an der Zeit, Salz und Licht zu sein, weil wir an ihn glauben. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob, mehr als je zuvor singen wir zu, dass wir an ihn glauben. Er ist unser Gott, ihm gehört das Lob, es ist an der Zeit, Licht und Licht zu sein, weil wir an ihn
erkoren. Fragst du, wer er dich stellt, würde uns auch nichts. Das macht er, ist gerecht. Ein Wörtlein kann ihn verändern.
Das Wort, sie sollen lassen stehen. Und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan. Mit seinem Geist und seinen Gaben. Nehmen Sie den Leib gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Dieses Kirchenlied hat der Reformator Martin Luther in Anlehnung an Psalm 46 geschrieben, und dieser Psalm, er spricht meiner Meinung nach auch in unsere aktuelle Notsituation hinein. Luther selbst hatte in einer Festung in der Wartburg Zuflucht gefunden, als er von Rom verfolgt wurde. Und in den Jahren 1516, 1517 erlebte er in Wittenberg, was die Pest, diese Seuche wirklich anrichten kann. Aus dieser Zeit wissen wir von ihm, dass er gerade in Bezug auf diese Seuche vor zwei Gefahren warnte. Die eine Gefahr ist die, dass die Angst größer wird als die Liebe. Und so sagte Luther, es ist die Pflicht eines Christen, sich um seinen Nächsten zu kümmern. Also lauf nicht weg. Und zweitens warnte er auch vor Vermessenheit und sagte, man würde Gott versuchen. Und es wäre sehr töricht, wenn einer so diese Haltung hat, ich muss nicht auf mich und auch nicht auf andere aufpassen. Ich habe keine Angst, mir ist das alles egal. Wer also so eine Haltung hat, der bringt sich selbst und andere in Gefahr. Aber eins wusste der Reformator aus dem Wort Gottes auch ganz gewiss. Letztlich ist es Gott selbst, der uns Zuflucht und Stärke gewährt. Er ist der Beistand in den Nöten, die uns getroffen haben. Wir wollen also heute in dieser Predigt uns Psalm 46 gemeinsam anschauen. Dieser Psalm, der Luther auch inspirierte, als er sein Kirchenlied schrieb. Lass uns den Psalm lesen. Für den Dirigenten von den Korachitern in hoher Stimmlage vorzutragen, ein Lied. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer versinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte. Darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr. Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der allmächtige Herr oder der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Meine lieben Freunde, dieser Psalm, der wurde sicherlich im Herzen eines Menschen geboren, der unter schwerstem Druck stand. Gesungen wurde das Lied von den Korachiten. Auch letzten Sonntag haben wir einen Psalm uns angeschaut, den Psalm 42, ebenfalls vorgetragen von den Korachiten. Sie gehörten zu dem Geschlecht der Leviten und waren zuständig für den Tempelgesang. Der historische Hintergrund, der Sitz des Lebens sozusagen dieses Liedes ist uns nicht hundertprozentig bekannt. Wir können das nicht mit Bestimmtheit festlegen. Manche Alttestamentler ordnen den Psalm in die Regierungszeit Josaphats ein, andere in die Zeit der Regierung Hiskias, als Assyrer König Sanherib Jerusalem belagerte und Gott auf wunderbare Weise das Volk befreite. Wenn das der historische Anlass des Psalms wäre, kann man mehr dazu in 2. Könige 18 und 19 sowie in Jesaja 36 und 37 nachlesen. Es gibt auch Ausleger, die diesen Psalm für ein prophetisches, ein endzeitliches Lied halten, das von der Zeit am Ende der Tage auch redet. Nun, mich persönlich spricht dieses Lied immer wieder an, weil es uns sagt, dass wir in jeder Krisen- und Stresssituation mit Gottes Gegenwart rechnen können. Wir erleben ja gerade eine der herausforderndsten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit nunmehr 6 Wochen herrscht auf der Welt eine Art Katastrophenstimmung. Und seitdem hat sich unser Leben verändert. Es wurde mehr oder weniger hinter verschlossene Türen verdrängt. Zwar gibt es jetzt ein paar Lockerungen, aber das Leben ist noch weit weg von der alten Normalität. Und man spricht jetzt schon von einer neuen Normalität, an die wir uns gewöhnen sollten. Diese ungewisse Lage, die löst ziemlich viel Stress aus, auch wenn man meint, es gäbe weniger Stress, wenn die Menschen zu Hause bleiben und auch von zu Hause aus arbeiten können. Das Wort Stress, Es kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Druck, Anspannung, Beanspruchung. Und wir kennen es ja eigentlich alle. Es gibt Arbeitsstress und Schulstress und Beziehungsstress und Familienstress und Urlaubsstress und Rentnerstress und natürlich auch Gemeindestress. Und dann gibt es eben auch Situationen wie gerade diese Pandemie, die uns auch unter einen wahnsinnigen Druck setzt. Wissenschaftler der Universität Washington haben Stressforschungen vorgenommen und dabei den Druck auf den menschlichen Organismus in lebensverändernde Einheiten gemessen. Und auf ihren Messinstrumenten zeigte zum Beispiel der Tod eines Ehepartners sozusagen 100 lebensverändernde Einheiten an. Eine Scheidung erzielte 73 Einheiten. Schwangerschaften kamen auf 40, Umzüge auf 25 und Weihnachten auf 12 Einheiten. Außerdem ergaben die Ergebnisse dieser Untersuchung, dass kein Mensch in der Lage ist, mit mehr als 300 Stresseinheiten in einem Jahr fertig zu werden, ohne irgendwelche körperliche oder seelische Erkrankungen in den nächsten 2 Jahren durchleiden zu müssen. Wir Menschen werden immer wieder herausgefordert durch stressproduzierende Situationen. Wenn aber aus einzelnen Tagen längere Zeitperioden werden, in denen der Stress nicht nachlässt, dann hat das oft Folgen wie Burnout oder Angstzustände oder Depressionen oder psychische Erkrankungen. Wie gehen wir mit solchen Stresssituationen in unserem Leben um? Finden wir Zuflucht, Schutz, Ruhe in Gott, so wie das der Psalmschreiber und auch Martin Luther fanden? Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren. Gleich in Vers 2 hier wird uns das Thema des Psalms vorgestellt. Gott ist uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Wir können diesen Satz als Themensatz bezeichnen. Und im Grunde sagt er uns Folgendes. Er sagt uns, Gott ist gegenwärtig. Er ist da, wenn wir in Not geraten. Er selbst ist dieser Schutzraum. Und wie ein Refrain durchzieht eigentlich dieser Gedanke den ganzen Psalm. In Vers 8 und auch in Vers 12 finden wir ihn wieder. Gott ist da. Er ist unsere Zuflucht, unser Schutz, unser Helfer in den Nöten unseres Lebens. Dieses Wort Nöte hat im Urtext eine interessante Nuance. Es bedeutet auch begrenzt sein oder eng sein, binden, gebunden sein an einen vielleicht engen Ort. Wenn es also eng wird und man wirklich den Eindruck hat, jetzt geht mir die Luft aus. Und man fühlt sich, als würde einem die Kehle zugeschnürt werden. Oder wie eben jetzt, in dieser Krise. Man fühlt sich eingeschlossen, eingepresst sozusagen in die eigenen vier Wände. Der Druck steigt. Und wir wissen nicht, wie lange diese Einschränkungen noch anhalten werden. Da erinnert uns dieses Psalmlied. Gott ist da. Ich weiß nicht, wie ihr diese letzte Woche erlebt habt, aber Druck entsteht ja nicht nur durch zu viel Geschäft, sondern auch zu wenig Arbeit. Wenn man zum Beispiel im Homeoffice zu Hause sitzt und vielleicht immer wieder unterbrochen wird von den Kindern, weil die auch zu Hause sind, und man weiß, dass die Aufträge der Firma weniger werden und man in Kurzarbeit ist, das kann auch Enge und Stress und Druck auslösen. Und die Botschaft des Psalmes in unsere Zeit hinein lautet: Gott ist in dieser Situation gegenwärtig. Gott ist er ist unsere Sicherheit. Gott ist unser Schutz, unsere Hilfe. Wenn wir uns eingeengt fühlen, wenn wir in der Klemme sitzen, er ist da. Und er baut ein Zelt der Zuversicht und Stärke um uns. Er ist unser Beistand, unsere Hilfe und er lässt uns nicht allein. Mit sehr starken Sprachbildern beschreibt dann der Dichter Situationen, die einen sehr in die Enge treiben können, aber in denen man sich trotzdem Gottes Gegenwart bewusst sein kann. Vers 3 und 4 habe ich umschrieben: Gott ist gegenwärtig inmitten des Chaos. Wenn die Erde anfinge zu beben, wenn die Welt unterginge und die Berge ins Meer fallen würden, wenn das Meer tobt und wenn es wütet und die Wasser schäumen und brausen und die Berge der Erde wanken, wenn all das, was stabil und fest ist, plötzlich anfängt sich zu bewegen, dann bringt uns das unter enormen Druck. Es erhöht den Stressfaktor. Und was ist die Reaktion des Psalmisten? Selbst dann fürchten wir uns nicht, so sagt er hier. Und vielleicht denken wir, naja, okay, das ist jetzt hebräische Dichtkunst, das klingt alles sehr idealistisch. Wenn man wirklich mal eine kosmische Katastrophe oder eben eine globale Krise erlebt hat, dann sieht das bestimmt mal anders aus. Ist es wirklich nicht so optimistisch zu sagen, dass selbst in so Extremsituationen, wenn der Druck aufs Höchste steigt, man sich nicht fürchten muss, weil Gott gegenwärtig ist? Und ich glaube, wenn das Wort Gottes uns hier eine Extremsituation vor Augen malt, dann will es uns genau das sagen. Gott ist gegenwärtig, auch wenn der Stresslevel in unserem Leben auf das Höchste steigt. Er ist da. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Im Psalm 139, auch ein wunderbares Lied, da wird Gottes Allgegenwart von David gepriesen. Und da stellt David zunächst die Frage: Kann man der Gegenwart Gottes nicht entkommen? Und seine Antwort ist: Nein, wir können der Gegenwart Gottes nicht entkommen. Seine Allgegenwart ist unberührt von räumlicher Entfernung. Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, siehe, du bist da. Seine Allgegenwart ist unberührt von Geschwindigkeit. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich erreichen und meine Rechte fassen. Und seine Allgegenwart bleibt auch unberührt von der Dunkelheit. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Gott ist allgegenwärtig und das bedeutet, er ist jederzeit und überall mit seinem gesamten Wesen gegenwärtig. Wie die Luft, die wir einatmen, er erfüllt jeden Raum. Nicht nur die 15 Minuten oder die halbe Stunde, wenn wir unsere stille Zeit haben, ist er uns nah, sondern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ist Gott gegenwärtig. Am Arbeitsplatz, in deiner Firma, an der Uni, in der Familie, auf der Straße, im Auto, beim Einkaufen, in der Gemeinde, im Urlaub, im Lockdown, egal wo, er ist da. Und er versucht, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er will mit uns kommunizieren. Und er tut das nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern in vielen Alltagssituationen. Und ich frage uns, welchen Unterschied würde das in unserem Leben machen, wenn wir mehr lernen würden, bewusster in seiner Gegenwart zu leben? Wenn uns das ständig vor Augen wäre, es gibt diesen einen Zuschauer und vor seinem Herzen, Coram Deo, vor dem Herzen Gottes, leben wir. In dem größten Chaos ist er mir Zuflucht und Schutz. Meine Lieben, die Gegenwart Gottes, sie ist die eine große Konstante im Leben des Gläubigen. Und das wusste der Psalmist. Und deshalb konnte er mit solcher Zuversicht hier sagen, ich fürchte mich nicht, selbst wenn die Welt untergeht, denn Gott ist da. In der zweiten Strophe seines Liedes erwähnt er noch eine weitere Situation, die einen in die Enge treiben kann und in der man sich genauso gewiss und bewusst sein kann der Gegenwart Gottes. Ich glaube, die Verse 85 sprechen von einer politischen Unruhe im Land. Aber auch da ist der Psalmdichter sich sicher, Gott ist gegenwärtig, auch inmitten politischer Instabilität. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Er ist unsere sichere Burg. Hier wird also von der Stadt Gottes, von Jerusalem gesprochen, die von Gott versorgt und beschützt wurde. Wenn der historische Hintergrund dieses Psalmes tatsächlich in die Zeit Hiskias fällt, als die Assyrer Juda belagerten, dann könnte der Strom mit seinen Bächen, von denen hier die Rede ist, ein Bezug sein auf die unterirdische, verborgene Wasserleitung, die König Hiskia in die Stadt geschlagen oder gezogen hatte, um auf diese Weise die Stadt vor dem Ausdursten zu sichern. Aber zugleich ist dieser Strom auch ein Bild für den Heiligen Geist, durch den Gott gegenwärtig ist. Der Psalmist singt hier, weil Gott in der Mitte der Stadt ist, wird sie nicht wanken. Und wissen wir aus der Geschichte Israels, dass die Stadt Jerusalem später trotzdem fiel und belagert wurde. Warum geschah das? Nun, es geschah, weil das Volk Gottes untreu wurde und Götzendienst im Tempel trieb. Sie gelacht. Und die Gegenwart Gottes den Tempel und auch die Stadt verließ, Hesekiel 10. Ohne die beschützende Gegenwart Gottes fiel Jerusalem an die Babylonier. Aber der Psalmist sagt hier, und ich glaube, das ist anwendbar auch für uns heute, selbst in Zeiten politischer Instabilität, und ich denke, wir erleben gerade solche Zeiten in unserer Welt. Wenn der Ort, in dem ich lebe, nicht mehr sicher ist, wenn Völker toben, wenn Königreiche wanken, wenn die Welt sich verändert, kann ich sicher sein, wie in einer Burg geborgen?
Warum kann ich das? Weil ich angeschlossen bin am Strom des Lebens, weil der Geist Gottes durch mich fließt. Er ist die verborgene Quelle des Lebens. Gott ist gegenwärtig durch seinen Geist in unserem Leben. Auch dann, wenn alles unstabil und unsicher ist. Und er will uns die Augen des Herzens öffnen, dass wir uns dessen mehr und mehr bewusst werden, wer eben der Herr, der Herrscher ist. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Und ich möchte uns ermutigen, unseren Blick auf den Herrn der Herrscher zu richten, auf den Herrn Zebaoth, der mit uns ist. Luther singt in seinem Lied, fragst du, wer das ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Das Bewusstsein, die Gewissheit, dass Gott mit uns ist, das wird uns in den Augen blicken, wenn der Druck, den wir hier durchleben müssen, am höchsten ist, die Kraft geben, festzustehen, weil wir wissen, das Feld muss er behalten. Die dritte Situation in diesem Psalm, wo in den Versen 9 bis 12 angesprochen wird, könnte eine Erschöpfung nach der Schlacht umschreiben. Vers 9, kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er entzwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Hier wird das Ende einer Schlacht beschrieben und manche sagen, gerade wegen dieser Verse, da geht der Blick noch weiter eschatologisch in die Endzeit, an das Ende der Zeit. Aber dann kommt diese Aufforderung, seid still oder lass ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Ich habe diese Verse umschrieben, Gott ist gegenwärtig, deshalb können wir entspannen. Wenn Chaos ausbricht, löst das ganz natürlich Furcht aus. Ich brauche mich nicht zu fürchten, weil ich weiß, Gott ist gegenwärtig. Wenn das Umfeld, in dem ich lebe, bedroht ist, muss ich nicht fliehen, weil ich weiß, Gott ist mit uns. Und dann gibt es diese Zeiten, in denen wir uns fühlen wie so nach einer Schlacht. Müde, ausgelaugt, wir können nicht mehr, wir sind erschöpft. Der Stress engt uns ein, wir sind am Ende. Und in so eine Situation hinein spricht das Wort Gottes, lass ab. Was auch übersetzt werden könnte, einfach entspann dich. Ruhe aus, sei still, relax, würden die Engländer sagen. Tozer schreibt zu diesem Vers, unsere Väter wussten, was Stille ist. Sie meinten mit Stille die Abwesenheit von Bewegung oder die Abwesenheit von Geräuschen oder beides. Sie fühlten die Notwendigkeit, wenigstens einen Teil des Tages in Stille zu verbringen, sonst kam ihnen der Tag verloren vor. Gott kann man auch im Lärm wahrnehmen, wenn uns seine Vorsehung zeitweilig dort hineinstellt. Aber am besten erkennt man ihn in der Stille. So hielten sie es und so beschreiben es die Heiligen Schriften. Seiner selbst wird man nur in der Stille sicher. Wir müssen stille werden, um zu erkennen. Es hat kaum eine Periode in der Menschheitsgeschichte gegeben, die die Stille nötiger gehabt hätte als unsere Zeit. Und sicherlich war sie zu keiner Zeit so selten und so schwer zu finden wie heute. Tozer schrieb das in den 60er Jahren. Meine Lieben, es ist so wichtig, dass wir stille werden und begreifen, wer Gott ist. Der Psalmist sagt, er ist der Herr, der über die Schöpfung und über die Geschichte souverän herrscht. Und dann kommt diese Aufforderung. Seid still. Lasst ab, entspannt. Erkennt, dass ich Gott bin. Für den Hebräer hat Erkennen immer mit Beziehung zu tun. Adam erkannte Eva. Und er meinte damit, er hatte Sex mit ihr. Sie gaben sich einander hin. Erkennen, hebräisch, yada, bedeutet intime Nähe. Und man könnte diese Nähe auch übersetzen mit, ich vertraue mich jemandem an. Ich öffne mich, verschenke mich, gebe mich ihm hin, lass mich auf ihn ein. Das ist die Einladung. Auch an jeden, der nicht diese enge, lebendige, vertraute Beziehung zu Gott hat. Wenn du diese Botschaft hörst und jetzt in dir diese Stimme vernimmst, eigentlich kenne ich Gott gar nicht wirklich, dann gib diesem Gedanken nach und fang an, die Bibel zu lesen. Und vielleicht bitte Gott einfach in einem Gebet, Herr, zeig dich mir, lass mich dich erkennen in deinem Wort. Lass mich dich erkennen in Jesus Christus. Für diejenigen, die diese lebendige Beziehung haben, kann ich nur sagen, wir können Gott nicht immer verstehen. Aber wir können ihn selbst im Unverständlichen erkennen. Wir können ihn nicht durchschauen. Er ist Gott. Aber wir können ihn erkennen, ihm näher kommen, uns ihm hingeben, ihn verehren, uns ihm anvertrauen. Und wir so eine echte persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, der weiß, in seinem Herzen, dass der allgegenwärtige Gott wirklich alles in der Hand hat und dass er, bevor er überhaupt Schöpfer wurde, schon Erlöser war. Es gibt diese Stelle, die mich immer wieder berührt, wenn ich sie lese. 1. Petrus 1, Vers 20, da heißt es, dass er, Jesus, für uns sterben sollte, hatte Gott schon vor Erschaffung der Welt bestimmt. Das heißt, meine Lieben, was immer uns auch widerfährt in dieser Welt, wenn der Druck, die Beanspruchung auch noch so unerträglich wird, Gottes Liebe steht außer Zweifel. Der Herr ist mit uns. Du darfst gelöst sein, weil du erlöst bist. Der Reformator Calvin hat das so ausgedrückt, zwei Pfeiler tragen unseren Glauben, die unendliche Macht, mit der Gott sich das Universum unterwerfen kann und die väterliche Liebe, die er in seinem Wort zum Ausdruck bringt. Diese Erkenntnis lässt uns letztlich entspannen und zur Ruhe kommen, auch angesichts des Leides und des Stresses, den wir in diesem Leben alle erleiden müssen. Gott ist gegenwärtig, er ist da, auch wenn wir uns in der Enge fühlen. An das erinnert uns dieses Lied heute. Ich sagte anfangs, dass wir in einer sehr stressgeladenen Zeit leben. Ich weiß nicht, wer von euch schon in seinem Leben mit all den Veränderungen bereits die 300 Stresseinheit erreicht hat oder mehr. Aber eines weiß ich, Gott möchte von mir und er möchte von uns allen, dass wir gerade angesichts der Enge, des Drucks, des Stresses, der Unsicherheit stille werden und seine Stimme in seinem Wort hören. Und er hat uns in diesem Psalmwort gesagt, ich bin da, auch wenn du dich in der Enge fühlst. Die Stürme des Lebens Sie sind von mir zugelassen. Die bedrohlichen Zeiten sind da, um dir zu zeigen, dass du in meinen starken Armen Zuflucht suchen kannst. Sie zwingen dich, von mir abhängig zu werden. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist kein Zufall. Werde still. Entspann dich und erkenne, dass ich Gott bin, der über der ganzen Schöpfung und der Geschichte der Menschheit steht. Ich bin deine feste Burg, deine Stärke und deine Hilfe. Wenn wir diese Worte aus dem Wort Gottes heraus in unsere Situation hinein heute Morgen vernehmen konnten, dann dürfen wir mit Zuversicht auch in die neue, ungewisse Woche gehen und wissen, auch wenn die Welt voll Täufer wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Und dann der schwere Satz, den ich nicht so leicht daher sagen kann, aber den Luther offensichtlich sagen konnte. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib. Lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein lebendiges Wort, für diese Lieder, die auch heute in unserer Zeit an Kraft und Lebendigkeit und Authentizität nicht verloren haben. Und dieses Lied, das damals schon Luther angesprochen hat und das wir heute hier betrachtet haben, das spricht auch unser Herz an. Und Herr, wir möchten bei dir, dem lebendigen Gott, unseren Schutz suchen und auch unsere Hilfe finden. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst. Dass egal, was in dieser Welt noch passiert, diese Bilder haben uns tief angesprochen. Wenn die Welt auf dem Kopf steht, Herr, wir können dir vertrauen, weil du bist gegenwärtig. Du bist immer und überall da. Deine Gegenwart und deine Liebe, das ist die eine Konstante, die uns hält, auch in ganz unsicheren Zeiten. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir stille werden in dieser Zeit, wirklich stille und dich erkennen als der du wirklich bist, als der Gott, der alles in seiner Hand hält und der alles zu einem guten Ende führen wird. Herr, stärke unser Vertrauen und lass uns in die neue Woche gehen mit diesem Glauben, mit dieser Zuversicht, wir sind nicht allein, uns hält eine starke Hand. Du bist da, weil du uns erkauft hast, weil wir dir gehören und weil du uns bedingungslos liebst. Amen.
Ja, ein feste Burg ist unser Gott. Das konnte Martin Luther aus seinem Leben heraus sagen. Die Burg, die ihm Schutz bot, die Wartburg, ihr habt sie in den Bildern manches Mal im Hintergrund gesehen. Er hatte Schutz gefunden und Gottes Begegnung. Vielen Dank, Johann, für diese Predigt. Wir kommen zu den wenigen Wochenbekanntgaben, die es in diesen Zeiten zu geben gibt. Am Mittwoch haben wir über die Telefonkonferenz das Gemeindegebet um 19.45 Uhr. Am Freitag ist über Videokonferenz der Teamkreis. Und am nächsten Sonntag, am 3. Mai, um 10 Uhr wieder Online-Gottesdienst. Somit sind wir am Schluss des Gottesdienstes angelangt. Wir wollen uns den Segen heute zusingen per Internet, online. Shalom, der Herr segne dich.
Shalom, shalom, der Herr segne dich.